nous avons fait un choix stratégique qui est de protéger nos compatriotes contre l'augmentation du prix de l'électricité et du prix du gaz. Nous avons anticipé l'augmentation des prix. Nous avons anticipé davantage que nos partenaires européens et nous avons anticipé avec efficacité.
Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat gerade noch einmal daran erinnert. Schon vor einem Jahr hat seine Regierung eine strategische Entscheidung getroffen und die Bürger mit einem Energiepreisdeckel vor den steigenden Kosten geschützt. Effektiver als die anderen EU-Staaten, wie der Minister zufrieden behauptet. Kann Frankreich Krise besser? Ist unser Thema in Folge 22 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noller Mikrofon. Es geht um Inflation, Wirtschaftswachstum und soziale Verwerfungen.
Et nous avons anticipé avec efficacité. La preuve en est que nous avons le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro.
Die französische Regierung ist mit ihrer Krisenpolitik im Reinen. Man habe die niedrigste Inflationsrate in der Eurozone, verkündete Finanzminister Bruno Le Maire vor wenigen Tagen vor der Presse. Und auch die Wachstumsaussichten sind besser als beim Nachbarn Deutschland. Während die Wirtschaftsforschungsinstitute hierzulande fest mit einer Rezession im Winter rechnen und 2023 sogar einen Konjunktureinbruch von fast 8% für möglich halten, rechnet Frankreich fest mit einem Wirtschaftswachstum. Wie unterscheidet sich die Krisenpolitik in Frankreich und Deutschland? Das wollen wir heute mit einem Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler klären, mit Armin Steinbach. Armin Steinbach hat in den vergangenen Jahren im Wirtschafts- und später im Bundesfinanzministerium an leitender Position gearbeitet und ist seit dem vergangenen Jahr Professor an der renommierten Wirtschaftshochschule HEC in Paris. Herr Steinbach, die französische Regierung hat in dieser Woche neue Wirtschafts- und Haushaltszahlen vorgelegt. Demnach geht die Regierung davon aus, dass das Land auch im kommenden Jahr nicht in eine Rezession abgleiten wird. Auch die Inflationszahlen sind besser als beim Nachbarn Deutschland. Ist Frankreich tatsächlich besser durch die Krise gekommen oder ist das gerade eine Momentaufnahme ohne größeren Aussagewert?
Also das aktuelle Muster haben Sie zutreffend beschrieben, dass das Wachstum günstiger verläuft als in Deutschland und die Inflation geringer, 2,5% Wachstum in diesem Jahr und immerhin noch prognostiziert 1% im nächsten Jahr, wobei wir in Deutschland im nächsten Jahr schon in die Rezession schlittern. Warum ist das so? Frankreich, auch bedingt durch den Wahlkampf, den es hatte, hat viele der konjunkturpolitischen Maßnahmen schon auf den Weg gebracht. Was die Inflation angeht, und insofern ist es wohl doch eher auch ein Stück weit Momentaufnahme, profitiert Frankreich natürlich davon, dass es bereits im letzten Jahr den Gaspreis und den Strompreis eingefroren hat. Ja, also die Anstiege für die Konsumenten bei Gaspreisen und Strompreisen sind gedeckelt worden. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Inflation. Insofern ist es keine Überraschung, dass die Inflation niedriger ist. Ein zweiter Punkt, den man berücksichtigen muss, warum Frankreich doch in einer anderen Situation ist als in Deutschland und deshalb möglicherweise weniger Belastung oder weniger Anpassungsdruck ausgesetzt ist als Deutschland, ist, dass die Abhängigkeit vom russischen Gas ungleich niedriger ist. Ja, also 50% der deutschen Gasimporte kamen bisher bis zum Ausbruch des Krieges aus Russland. In Frankreich sind es nur 25% gewesen. Das heißt, die Anpassung, die deutsche Wirtschaft leisten muss, sind deutlich höher als in Frankreich. Und das führt natürlich auch zur Auswirkung beim Wachstum. Und ein letzter Punkt, warum man wahrscheinlich davon sprechen muss, dass beide Länder nicht ganz in derselben Situation sind, ist die unterschiedliche Verflechtung der Ökonomien in die Weltwirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist deutlich stärker exportabhängig und exportorientiert. Die Exportquote in Deutschland beträgt fast 50%. In Frankreich sind es 29%. Das heißt, jedes Schwächeln der internationalen Konjunktur macht sich in Deutschland viel stärker bemerkbar als in Frankreich. Und da wir es jetzt gerade in der aktuellen Krise mit einem genuinen externen makroökonomischen Schock durch den Anstieg der Energiepreise zu tun haben, schlägt sich das für Deutschland deutlich stärker nieder.
Jetzt haben Sie gesagt, dass durch diese frühe Strom- und Gaspreiserdeckelung durch die Regierung hat sich die Inflation niedriger gehalten als in Deutschland. Gilt das nur für die Energiepreise oder für den gesamten Warenkorb in Frankreich?
Also der ganz zentrale Treiber, den haben Sie genannt, also der inflationsdämpfende Treiber, das ist die Entscheidung für Gas im Oktober letzten Jahres gewesen und für Strom im Januar dieses Jahres, die Anstiege zu dämpfen. Und da Energie in dem benannten Warenkorb für Inflation einen ganz zentralen Teil abbildet, ist das maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Inflation gedämpft bleibt. Die anderen Faktoren verlaufen meines Erachtens ungefähr im Gleichschritt. Das ist ja ohnehin ein Muster, dass sich die anderen Teile des Warenkorbs eher nachhinkend, den Energiepreisen nachhinkend jetzt auch ansteigen. Aber da ist die Situation identisch. Aber dieser Unterschied in den Energiepreisen ist halt doch erheblich. Also mit einer Inflation in Frankreich von aktuell für 2022 von 5,4%, wenn es in Deutschland 8,4% sind, und im nächsten Jahr auch eine Differenz zwischen von 3% zwischen beiden Ländern. Das ist schon erheblich.
Die Regierung hat jetzt auch gesagt, dass sie den Anstieg der Strom- und Gaspreise und der Rechnung der Verbraucher im kommenden Jahr weiter begrenzen will auf 15% statt 120%, wenn keine Maßnahmen ergriffen würden. Fährt Frankreich hier aus Ihrer Sicht eine klarere und erfolgversprechendere Linie als Deutschland, wo ja in diesen Tagen immer noch diskutiert wird?
Ja, also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Deutschland bei diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen doch deutlich hinter Frankreich liegt. Die französischen Entscheidungen liegen lang zurück und es ist natürlich von enormer sozialpolitischer Bedeutung, diese Entscheidung. Und deshalb spielte der Wahlkampf da natürlich auch eine große Rolle und die Gelbwestenbewegung vor einigen Jahren. Eine große sozialpolitische Dimension, als dass die Energiepreise in der Breite die Bevölkerung trifft. Das ist von der französischen Regierung schon mutig angegangen worden. Also die Gaspreisbegrenzung und die Strompreisbegrenzung gleichzeitig zu verkünden mit der Ansage, dass EDF jetzt vollständig in die staatliche Hand überführt werden soll, was natürlich dann die Überwälzung der Kosten auf die Staatskasse noch einmal erleichtern würde. Das ist schon ein mutiger Schritt und da fehlt der deutschen Debatte sicherlich auch ein Stück weit der Mut, auch wenn es verständlich ist, dass die deutsche Diskussion dort zurückhaltend ist, weil aus makroökonomischer Sicht ja gar nicht unbedingt sinnvoll ist, dass alle Verbraucherinnen und Verbraucher und Konsumenten von dieser Entlastung profitieren müssen. Also das Prinzip Gießkanne ist ein Verfahren der konjunkturpolitischen Abfederung, das durchaus umstritten ist. Viel zielführender ist im Grunde die zielgerichtete, auf soziale Problemgruppen fokussierte Entlastung. Deshalb ist in Deutschland meines Erachtens die Diskussion auch noch nicht ausgereift.
Stichwort zielgruppenspezifische Entlastung. Sie haben gerade schon mal die Demonstrationen und die Proteste der Gelbwesten vor einigen Jahren erwähnt. Welche Rolle spielen bei der Krisenreaktion der Franzosen die Erfahrungen aus der Gelbwestenbewegung aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, die spielen subtil schon eine große Rolle. Wenn wir uns zurückerinnern, weshalb die Gelbwestenbewegung überhaupt zur Entstehung gekommen ist, das hatte ja was mit der Erhöhung der Benzinpreise zu tun, also just mit Energiepreisen. Diese Erhöhung ist natürlich aus klimapolitischer Sicht sinnvoll. Ja, also das ist ja ein Anliegen aller entwickelten Volkswirtschaften, die CO2-Bepreisung und damit die Energiepreise zu erhöhen, um Menschen dazu zu bewegen, CO2-ärmer zu konsumieren und sich zu verhalten. Und insofern war das klimapolitisch eine richtige Entscheidung, hat die Leute aber auf die Straße gebracht. Und diese große Sensibilität kommt darin nochmal zum Ausdruck, die Sensibilität gegenüber Energiepreisen und die sozialpolitische Dimension, die höhere Energiepreise haben, dass die Gelbwestenbewegung dann natürlich über dieses Thema hinaus Bedeutung erlangt hat, Forderungen zur Erhöhung des Mindestlohns erhoben wurde, Gegenbewegung zur Rentenreform sich daraus gespeist hat und dass natürlich auch die generelle Abneigung gegen Macron als volksfernen Technokraten damit zu tun hat. Das sind Folgedimensionen, aber Sie haben völlig recht, also die Gelb-Westen-Bewegung spielt natürlich hier eine große Rolle.
Diese Energiepreisdeckel für Strom und Gas, die sind ja gerade sehr angesagt in Europa. Auch in Deutschland diskutieren wir darüber. Sie sind gleichzeitig aber auch extrem teuer für die Volkswirtschaften. 45 Milliarden Euro soll das kosten in Frankreich 2023, dieser Deckel. Kann das Land bei der aktuell ja wirklich noch sehr hohen Verschuldung über 110% des Bruttoinlandsproduktes so etwas dauerhaft überhaupt stemmen?
Also dauerhaft steuert Frankreich schon auf eine problematische Situation zu, weil es sich ja nicht darauf beschränkt, auf diese Gaspreis- und Strompreisdecke, sondern eine ganze Reihe von Maßnahmen der Konsumentlastung und der Kaufkraftstärkung in Gang gesetzt wurde, das, was sich auswirkt auf das Defizit des Staates. Jetzt konkret zu diesen 45 Milliarden, da ist ja die Hoffnung der französischen Regierung, die reduzieren zu können auf 16 Milliarden, weil man Gewinne abschöpfen möchte bei den erneuerbaren Energien, die ja von diesem Preisauftrieb sehr stark profitieren. Und wenn 45 zu 16 Milliarden würden, was sich erst noch herausstellen müsste, dann wäre das deutlich beherrschbarer. Aber in der langen Frist läuft Frankreich mit der genannten hohen Staatsverschuldung von 116% des BIPs gerade im europäischen Kontext natürlich auf eine problematische Situation zu.
Jetzt sagen Sie problematische Situation. Wann wird sich das frühestens zeigen? Werden wir schon ja in einigen Monaten eventuell so eine Entwicklung sehen bei der Aufnahme von neuen Schulden? Oder ist das wirklich ein sehr, sehr langfristiges Problem, dass wir dann darüber sprechen? In 5, 6 Jahren wird das mal zum Thema.
Also Frankreich hatte bisher vor, sein Haushaltsdefizit europarechtskonform bis 2027 auf die 3% Haushaltsdefizit zurückzuführen. Das ist auch nach wie vor das offizielle Ziel. Ob es erreichbar ist, wage ich zu bezweifeln. Wir sehen natürlich in Europa, dass alle Staaten mit enormen Belastungen zu kämpfen haben. Dass das europäische Regelwerk zur Fiskalregeln schon in den letzten Jahren wegen der Corona-Krise außer Kraft gesetzt wurde, weil sich die Staaten ohnehin nicht daran halten konnten, erleichtert die Situation aktuell nicht. Aber wir werden perspektivisch, wenn diese Krise vorbeiläuft, in eine Diskussion der Haushaltskonsolidierung reinlaufen. Länder wie Deutschland, aber auch andere Länder werden in Brüssel, in Europa sehr stark sich dafür aussprechen, dass die europäischen Schulden und die Staatsschulden wieder zurückgeführt werden. Und das wird dann von Frankreich auch Reformen abverlangen.
Reformen abverlangen, sagen Sie, wie schmerzhaft werden die Reformen werden für Frankreich?
Nun, Frankreich steht ja vor einer Reihe von langfristigen wirtschaftspolitischen und strukturellen Herausforderungen, die bisher nicht entschlossen genug angegangen wurde. Und eines der zentralen Themen ist das Thema Pensionen und Renten, die ja auch im Wahlkampf eine zentrale Rolle gespielt haben. Und dabei geht es ja im Wesentlichen um die Anhebung des Renteneintrittsalters, aber auch um eine Verschlankung des sehr komplexen französischen Pensionssystems. Und da ist die Situation zwar so, dass Frankreich dank einer gelungenen Familienpolitik eine deutlich höhere Geburtenrate hat als Deutschland und damit das demografische Problem von Frankreich nicht ganz so durchschlägt wie in Deutschland. Gleichzeitig ist es aber so, dass Frankreich das zweitniedrigste Renteneintrittsalter in der OECD hat mit knapp 62 Jahren oder 61 Jahren. Im Vergleich zu 64 Jahren in Deutschland liegt es weit zurück. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Haushalt. Ja, also schon heute ist es so, dass fast 15% der Wirtschaftsleistung für staatliche Rente ausgegeben wird, was in Deutschland niedriger ist, bei 12%. Aber in Frankreich ist die Tendenz halt deutlich steigender. Und insofern ist dieses strukturpolitische Problem schmerzhaft. Sie haben die Diskussion erlebt während des Wahlkampfs und die Gegenbewegung von links und rechts. wird das eine schmerzhafte Reform sein, die aber aus meiner Sicht unumgänglich ist.
Gleichzeitig ist es so, dass die französische Regierung natürlich mit diesen ganzen Maßnahmen im Moment die Marktmechanismen außer Kraft setzt, zumindest auf dem Energiemarkt. Wann ist denn aus Ihrer Sicht der Punkt erreicht, wo die Regierung den Märkten wieder mehr Freiheit geben muss? Kann man das schon abschätzen, zum Beispiel nach diesem Winter?
In der aktuellen Krise kann man meines Erachtens ganz wenig abschätzen. Das möchte ich deshalb auch nicht wirklich versuchen, wohl aber sagen, dass ökonomisch es immer besser ist, nicht direkt in die Preise einzugreifen, sondern eher reaktiv umzuverteilen und die Marktergebnisse zu korrigieren. Das heißt, den Markt erstmal laufen zu lassen und dann die betroffenen sozialpolitisch bedürftigen Gruppen zu entlasten. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Richtlinie, die Frankreich auch gehen muss, genauso wie in Deutschland, dass das Prinzip Gießkanne bei etlichen Maßnahmen, wie etwa beim Tankrabatt oder bei der Strom- und Gaspreisbremse oder bei der flächendeckenden Erhöhung der Beamtengehältern, dass das keine dauerhaft finanzierbare Konjunkturentlastung sein kann, sondern man viel stärker, und die Diskussion führen wir ja in Deutschland auch viel stärker auf die Entlastung von Problemgruppen eingehen muss.
Aber genau diese Entlastung gibt es doch auch im französischen System, dass man diese Energieschecks anbietet für die ärmeren Bevölkerungsgruppen.
Ja, völlig, völlig richtig. Es gibt das sowohl als auch. Also völlig richtig, es gibt nicht nur das Prinzip Gießkanne, es gibt auch das Zielgenau, es gibt die Lebensmittelschecks, es gibt die Energieschecks. Das sind auf jeden Fall sinnvolle Maßnahmen. Sinnvoll, weil sie eben spezifisch auf die Gruppen zielen, die wirklich bedürftig sind. Aber dann gibt es, wie gesagt, auch das Prinzip Gießkanne. Und ein anderes Beispiel aus dieser Kategorie sind diese steuer- und sozialabgabefreien Prämien. Die sogenannte Macron-Prämie, die ja jetzt in Deutschland auch eingeführt wird, die den Arbeitgebern gestattet, ihren Beschäftigten eine Extraprämie zu zahlen, die dann nicht der Steuer und nicht den Sozialabgaben unterfallen. Und wenn das in der Fläche gemacht wird, ist das natürlich auch kein Instrument, das nur denen zugute käme, die es wirklich brauchen, sondern denen, die es nicht benötigen. Andererseits ist das Instrument durchaus sinnvoll, insofern, als dass es die Lohnforderungen und höhere flächendeckende Lohnabschlüsse möglicherweise entbehrlich machen.
Jetzt haben Sie gesagt, die französische Regierung plant ab 2027, also in einer sehr langen Frist und vor allem auch erst nach der Amtszeit des derzeitigen Präsidenten Emmanuel Macron die Einhaltung der Maastricht-Kriterien, also das 3%-Kriterium zum Beispiel. 2027, man könnte also sagen, am Sankt-Nimmerleins-Tag verabschiedet sich Frankreich hier aus Ihrer Sicht ja aus der Stabilitätskultur?
Also das Ziel ist sicherlich nicht überaus ambitioniert und das ist über den Horizont der aktuellen Amtsperiode von Macron geht, ist in gewisser Hinsicht bezeichnend. Gleichzeitig muss natürlich das Wort Stabilitätskultur, das Sie gerade genannt haben, vor dem gesamteuropäischen Kontext gesehen werden. Stabilitätskultur ist eine sehr deutsche Auffassung davon, wie in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion die Staaten sich zu verhalten haben. Historische Pfadabhängigkeiten spielen hier eine große Rolle. Das deutsche ordoliberale Erbe, das sehr stark diesen Stabilitätsgedanken zum Vorschein gebracht hat, in Gestalt von Preisstabilität, Fiskalstabilität, Finanzstabilität. Das sind alles die großen Pfeiler der Wirtschafts- und Währungsunion, die Deutschland eingezogen hat. Und das französische Modell ist immer etwas anders gewesen. Also das französische Modell ist immer sehr viel flexibler gewesen und gleichzeitig stärker etatistisch gewesen, weniger von diesem Gedanken der Eigenverantwortung angeleitet, sondern vielmehr von der Möglichkeit der Koordinierung zwischen Regierungen. Das geht zurück bis zu Mitterrand und dessen Vorstellung von einer Gouvernement-Ökonomik, bei der die europäischen Regierungen übereinkommen, wie sie Wirtschaftspolitik gestalten wollen, aber sich nicht so im strengen deutschen Sinne an bestimmte Stabilitätsparameter oder dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit streng unterordnen. Insofern aus einer deutschen Perspektive, um Da konzise auf Ihre Frage einzugehen, aus einer deutschen Perspektive, ja, würde sich Frankreich verabschieden mit diesen wenig ambitionierten Zielen. Aus einer gesamteuropäischen Perspektive mag man das anders sehen.
Wir haben gerade schon ganz kurz über das Thema Gelbwesten gesprochen. Lassen Sie uns nochmal auf die soziale Dimension dieser Energiepreiskrise schauen. Welche Erwartungen gibt es in Frankreich, in der Bevölkerung an die Regierung? Wenn man zurückblickt, da gab es mal einen Sozialisten, den früheren Premierminister Lionel Jospin, der musste sich in seiner Amtszeit auch mal den entsprechenden Wünschen der Bevölkerung entgegenstellen und der stellte dann genervt fest, der Staat kann nicht für alles sorgen, was ihm damals dann heftige Prügel eingebracht hat. Glauben Sie, diese Vorstellung ist auch jetzt in dieser Krise weit verbreitet in der Bevölkerung, dass der Staat letzten Endes diese Inflation besiegen kann, dass der Staat die Probleme, die durch den Krieg und durch die Lieferketten Probleme entstanden sind, lösen kann?
Ich glaube in der Tat, dass die Erwartungshaltung der Franzosen an den Staat in dieser Krise enorm groß sind. Und das Instrumentarium, über das wir uns schon unterhalten haben, die vielfältigen Instrumente der sozialpolitischen Abfederung und die Tatsache, dass die Kaufkraft oder der Kaufkraftverlust im Wahlkampf das Thema Nummer eins dargestellt hat, unterstreichen diese Erwartungshaltung. Ja, also dass die Franzosen meinen, dass der Staat in der Krise jetzt ihnen zur Seite springen muss, um die wirtschaftspolitische Misere von ihnen so gut es geht abzuwenden und sie nicht mit den Härten allein zu lassen. Ich glaube schon, dass diese Erwartung besteht und sie fügt sich ein in die dominante Rolle, die der Staat in Frankreich insgesamt einnimmt. Der Glaube, dass der Staat in vielen Sphären der Gesellschaft vertreten ist und eine zentrale Rolle spielen muss. Und die Wirtschaft ist ja dafür ein Paradebeispiel mit einer sehr hohen Staatsquote in Frankreich, die natürlich auch reflektiert, dass die Menschen den Staat als Intervenierer und in der aktuellen Krise als Entlaster sieht. Und das ist in gewisser Hinsicht aktuell auch nicht gänzlich anders von Deutschland, da wir es ja jetzt mit dem Inflationsthema zu tun haben. Und da ist Deutschland natürlich ganz besonders aufgrund seiner Historie belastet. Die Inflationsängste sind ja in Deutschland historisch geprägt, ja, angefangen von der Hyperinflation 1922, 1923, die im Grunde der Auslöser gewesen ist für das darauf aufbauende ordoliberale Gedankengut mit der Stabilitätsorientierung, über die wir gesprochen haben. Also ist die Sensibilität gegenüber der Inflation sehr hoch und natürlich jetzt die Erwartungshaltung, dass der Staat, sei es die Europäische Zentralbank durch ihre Geldpolitik oder durch staatliche Akteure, durch Finanzpolitik, dem entgegensteuern, natürlich ist die Erwartung relativ hoch.
Jetzt gibt es aber Regierungen in Europa, die ihren Bevölkerungen relativ klar vermitteln, dass es hier um Wohlstandsverluste geht. Also dass die Gesellschaft als Ganzes ärmer werden wird durch diese Krise. Als Beispiel will ich nur den belgischen Premierminister Alexander De Croo nennen, der das ziemlich deutlich gesagt hat. Ist die französische Bevölkerung auch entsprechend darauf vorbereitet worden von der Regierung bislang?
Nein, ich glaube nicht, dass die französische Bevölkerung das hören möchte, noch dass die Regierung sie bisher darauf hinreichend vorbereitet wurde. Macron hat ja vor einiger Zeit einen ersten Vorstoß gemacht in dieser Richtung, dass das Zeitalter des Überflusses vorbei sei. Und das wurde ihm doch recht übel genommen. Der Aufschrei war groß, dass man jetzt umschwenke auf so eine Politik der Zumutungen gegen der Bevölkerung. Gleichwohl ist es natürlich eine ehrliche Ansage. Ja, also, dass wir über Jahre hinweg eine geopolitische Dividende aus vermeintlich sicherer Energielieferung aus Russland hatten, die haben wir in Zukunft nicht mehr. Ja, und insofern werden wir dauerhaft mit höheren Preisen und damit auch einer höheren Belastung in vielen Gruppen der Bevölkerung leben müssen. Und die Aufgabe der Regierungen, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, ist es, diesen Anpassungspfad so dämpfend wie möglich zu gestalten.
Was haben Sie für einen Eindruck, welche Regierung oder welches Land ist auf diesen Anpassungspfad aktuell besser vorbereitet, Deutschland oder Frankreich?
Deutschland hat natürlich immer das große Pfund, dass es fiskalpolitisch aus dem Vollen schöpfen kann. Ja, also wir sind ja mit einer vergleichsweise niedrigen Staatsverschuldung gesegnet in Europa, was uns in Krisen die Möglichkeit gibt, staatlicherseits stark dagegen zu steuern und konjunkturpolitische Impulse zu setzen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Insofern, in dieser Hinsicht zumindest, steht Deutschland gut da, was natürlich auch im Hinblick auf die großen grundlegenden Herausforderungen wie Bekämpfung des Klimawandels und Anpassung der Wirtschaft und der Gesellschaft an den Klimawandel vonnöten ist. Gleichzeitig hatte Frankreich und hat Frankreich immer den Vorteil eines schlagkräftigen Regierungssystems gehabt und eines politischen Systems, das jetzt durch die Wahl und die neue Situation mit der Kompromissnotwendigkeit ein bisschen anders aussieht. Aber es ist doch immer so gewesen, dass Frankreich gerade in Krisen sehr beherzt agieren konnte aufgrund der enormen Gewaltenausstattung des Präsidenten, was sich in beiden Krisen, sowohl der Corona-Krise als auch jetzt, wieder bemerkbar gemacht haben. Also ich glaube schon, dass in der Tendenz Frankreich immer ein Stück weit schneller agiert hat als Deutschland. Ja? Also was den Konjunkturimpuls angeht, da hat Deutschland mindestens genauso viel ausgegeben, beispielsweise in der Corona-Krise, wie Frankreich. Aber Frankreich hat immer sehr schnell und entschlossen gehandelt. Und ich glaube, dass das für Frankreich spricht, auch jetzt noch in der aktuellen Situation, dass man Maßnahmen sehr schnell in der Lage ist, und wir haben über die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse und die Macron-Prämie gesprochen, dass Frankreich sehr schnell in der Lage ist, wirtschaftspolitisch zu agieren.
Das eine ist die Reaktionsgeschwindigkeit der Regierung in solchen Krisen. Das andere sind die strukturellen Voraussetzungen. Jetzt haben wir heute sehr auf die kommenden Wochen und Monate geschaut, auf den Krisenwinter, vor dem die Politik einen so großen Respekt, ja, wenn nicht sogar große Angst hat. Aber wie ist die französische Wirtschaft strukturell auf dieses neue Zeitalter, will ich es mal nennen, vorbereitet, das ja von großer oder größter Distanz zu Russland und auf jeden Fall auch wachsender Distanz zu China gekennzeichnet sein dürfte?
Ja, also wirtschaftspolitisch ist für Frankreich wichtig, dass es seine Wachstumsaussichten verbessert. Denn nur mit stabilen und prosperierenden Wachstumsaussichten wird man auch geopolitisch und geoökonomisch selbstbewusst agieren können. Und eine der zentralen Schraubstellen haben wir bereits angesprochen, die Reform der Rente. Das ist unabdingbar, hier strukturpolitisch die Weichen zu stellen für ein nachhaltiges Adressieren des Demografieproblems. Was häufig eher in dem politischen und weniger in dem wirtschaftspolitischen Kontext diskutiert wird, ist das Problem der Ungleichheit. Ja, also Frankreich, und die Wahlen liegen davon Zeugnis ab, leidet unter dieser Spaltung des Landes, angefangen vom ländlichen Raum, aber es durchzieht natürlich viele soziale Schichten, und das soziale Gefälle ist relativ groß, trotz der erheblichen staatlichen Umverteilung und der hohen Staatsquote. Und das hat halt auch damit zu tun, dass die Maßnahmen, die Macron in seiner ersten Amtszeit auf den Weg gebracht hat, insbesondere die steuerpolitischen Maßnahmen, den unteren Einkommensschichten nicht so zugute gekommen ist wie den oberen Einkommensschichten. Und dass diese Ungleichheit ist sozialpolitisch ein Problem, aber sie wird natürlich auch wirtschaftspolitisch ein Problem. Und das muss man entschieden angehen. Ein anderes Feld der Reformbedürftigkeit, in der sowohl Deutschland als auch Frankreich gleichermaßen in der Pflicht stehen, ist der Fachkräftemangel. Der ist in den letzten Jahren zumindest in der Wirtschaft immer wieder in Frankreich zur Sprache gekommen. Im Wahlkampf hat er nicht so eine exponierte Rolle gespielt. Aber es gibt viele Bereiche, Sektoren, in denen es in Frankreich noch schwieriger ist, Personal zu finden als in Deutschland. Ja, Tourismus und Gastronomie, aber auch das Gesundheitswesen sind klassische Bereiche, in denen der Personal- und Fachkräftemangel enorm groß ist. Und das müsste eigentlich der Debatte um eine gesteuerte Einwanderung Auftrieb geben. Und zumindest von Macron ist das ja auch immer wieder in den Mund genommen worden und als Projekt auch vorangetrieben worden. Aber ist im gesamtpolitischen Kontext in Frankreich natürlich ein vergiftetes Thema vor dem Hintergrund der Stärke des rechten Flügels und der Rechtsextremen.
Zum Schluss noch die Frage: Von Deutschland heißt es ja immer, und es ist ja auch so, dass die deutsche Wirtschaft natürlich stark exportabhängig ist, was in dieser Krise natürlich jetzt gerade im Hinblick auf China auch zu einem Problem werden dürfte, auch im Hinblick auf eine globale Rezession, wenn sie denn kommen wird. Frankreich ist da etwas weniger betroffen. Hilft das den Franzosen, jetzt womöglich aus der Krise schneller rauszukommen als den Deutschen?
Ja, das kann man so sagen. In der Tat ist es so, dass Deutschland traditionell nicht den Weg mitgegangen ist, den andere europäische Staaten gegangen sind, nämlich den der Deindustrialisierung. Deutschland hat in der Europäischen Union noch den höchsten Anteil industrieller Produktion und damit einhergehend das, was ich gerade beschrieben habe, haben die große Abhängigkeit auch vom Ausland, sowohl was Importe als auch was Exporte angeht, während die französische Wirtschaft doch sehr viel stärker dienstleistungsorientiert ist. Und das führt dazu, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ja, man ist weniger anfällig gegenüber Fluktuationen im makroökonomischen Umfeld außerhalb Europas, weil der Konsum, der Binnenkonsum noch eine deutlich stärkere Rolle spielt, als das in Deutschland der Fall ist. Und das war ein Problem für die Franzosen während der Corona-Krise, als gerade die dienstleistungssensiblen und intensiven Bereiche der Corona-Politik zur Opfer fielen. Deshalb war da der Einschnitt anfänglich auch besonders, der wirtschaftliche Einschnitt besonders signifikant. Aber in der aktuellen Krise dürfte es Frankreich in der Tat eher zum Vorteil gereichen, diese starke Binnenorientierung und Service- bzw. Dienstleistungsorientierung. Und hinzu kommt, wie gesagt, dass Frankreich im weniger starken Maße vom russischen Gas abhängig gewesen ist und dass deshalb die Anpassungsprozesse in der Industrie nicht so schmerzhaft sein werden wie in Deutschland.
Kann Frankreich Krise besser? Das war heute unser Thema im Podcast mit Armin Steinbach. Er ist Professor für Recht und Ökonomie an der renommierten Wirtschaftshochschule HEC in Paris. Auch diese Folge ist in Zusammenarbeit mit Landry Charrier vom CIRIS der Sorbonne entstanden und wurde sowohl vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds als auch vom Gustav-Stresemann-Institut in Bonn unterstützt. Am Mikrofon war Andreas Noll.